HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Heute erwartet Sie eine Extra-Ausgabe des Funkkollegs Wirtschaft. Und da bieten wir Ihnen einen ökonomischen Blick auf unser eigenes Metier, auf den Journalismus. Der Journalist als Homo Ökonomicus. Das ist der Titel eines Buches, das der renommierte Medienwissenschaftler Stefan Rusmohl geschrieben hat. Zusammen mit der Journalistikforscherin Susanne Fengler. Was bringt es? Was passiert, wenn man Erkenntnisse aus den Wirtschaftswissenschaften auf den Journalismus überträgt? Hören Sie dazu jetzt in der nächsten knappen halben Stunde ein Gespräch mit Stefan Rusmohl. Ich habe ihn in Lugano getroffen, wo er an der Universität della Svizzera Italiana journalistische Praxis und Medienmanagement lehrt und das European Journalism Observatory leitet. Mein Name ist Regina Böhler. Professor Stefan Rusmohl, Sie sagen immer wieder, lasst uns doch mal die Entwicklung der Medienlandschaft anders betrachten, anders erforschen und lasst uns dazu auf die Schultern von Ökonomen steigen, von Verhaltensökonomen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Stefan Rusmohl, und was sieht man von da oben?
Ja, dieses Bild mit den Schultern stammt ja von Robert K. Merton, einem amerikanischen Sozialforscher. Und ursprünglich hat es damit zu tun, dass man als Wissenschaftler, als Forscher immer auf den Schultern von Riesen sitzt, von anderen Riesen. Und
die Vorarbeit
geleistet haben, genau. Und mein Problem war, dass wir in unserem Fach eigentlich immer auf den Schultern derselben Riesen sitzen. Das ist seit Jahrzehnten auf der einen Seite Nölle Neumann, und wer die nicht mag, der ist dann ein Jünger entweder von Luhmann oder von Habermas. Und irgendwie hat sich das ein kleines bisschen totgelaufen, finde ich. Und wir haben dann vor schon einigen Jahren angefangen, mal zu gucken, ob man nicht interdisziplinär arbeiten kann und von den Ökonomen eine ganze Menge lernen kann. Und das haben wir dann in einem ersten Schritt getan, indem wir einfach uns die neoklassische, also die herkömmliche Ökonomie angeguckt haben, indem wir uns mal gefragt haben, inwieweit sind denn Journalisten, inwieweit sind Leute, die für Medien arbeiten, doch so etwas wie Homini Ökonomici, also rationale Akteure, die eigeninteressiert handeln. Und das war schon eine große Provokation, weil das Eigeninteresse ja immer etwas ist, was Journalisten in allererster Linie anderen zuschreiben. Also sie erwarten selbstverständlich, dass sich Politiker oder Unternehmer oder Gewerkschafter eigeninteressiert verhalten. Und da zeigen sie auch mit dem Finger immer drauf, während man für sich selbst die Vorstellung kultiviert hat, dass man mehr oder minder eigentlich immer im Interesse des Allgemeinwohls oder der Leserinnen und Leser, der Hörer, der Zuschauer im Einsatz ist und gar keine Eigeninteressen verfolgt. Und das hat uns irritiert, weil wir einfach geglaubt haben, Journalisten sind sicherlich hochmotivierte Profis im Normalfall, aber sie sind irgendwo auch ganz normale Menschen. Und wenn andere sich eigeninteressiert verhalten, dann tun das womöglich Journalisten auch. Das war so der erste Pfad. Und von da ist dann der Sprung hin zur Verhaltensökonomie nur noch sehr klein, denn die ganze Ökonomie, alles, was sich in den Wirtschaftswissenschaften in den letzten Jahren getan hat, ist ja sehr stark von dieser Herausforderung der Verhaltensökonomen eingeholt worden, die eben dieses zentrale Paradigma der herkömmlichen Ökonomie, dass wir es eben mit diesen rationalen, eigeninteressierten Akteuren zu tun haben, in Frage gestellt haben, die auf sozialpsychologische Erkenntnisse zurückverwiesen haben und die einfach uns gezeigt haben, dass wir selber doch nicht so rational sind, wie es seit Adam Smith eigentlich eine Grundannahme der Ökonomie war. Wobei der Adam Smith auch schon wieder ein Problem ist, weil der eigentlich das schon sehr klar gesehen hat, dass die Menschen,
dass wir auch anders können.
Und nicht nur rationale, eigeninteressierte Akteure sind.
Ja, aber jetzt bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Journalisten als Homo Ökonomicus, also auch ein bisschen bei dem alten Weltbild. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, zusammen mit der Dortmunder Journalistikprofessorin Susanne Fengler, 2005. Der Journalist als Homo Ökonomicus, also der Journalist als jemand, der sein individuellen materiellen Nutzen maximieren will. Was haben Sie neu und anders gesehen in der Medienlandschaft mit diesem Blickwinkel, Stefan Rusmohl?
Ich will erst mal festhalten, dass es ums materielle Maximieren bei Journalisten relativ selten geht. Wenn überhaupt, dann ist das ein relativ neues Phänomen, dass da und dort ein Journalist zum Spitzenverdiener geworden ist. Also das war sicherlich nie die treibende Motivation. Aber das, selbst wenn man keine Eigeninteressen wie Banker verfolgt, also Einkommensmaximierung oder so, dann kann man trotzdem Eigeninteressen haben im Sinne von Reputation, im Sinne von Ansehen, im Sinne von prominent sein. Und das ist dann wieder was, was bei Journalisten sehr ausgeprägt ist und was möglicherweise zu ganz ähnlichen Folgen führt. Also wir haben einfach wirklich uns mal von der Annahme leiten lassen, dass Journalisten Eigeninteressen haben und auch verfolgen und haben das dann an vielen kleinen Beispielen einfach durchgespielt. In einer Redaktion zum Beispiel gibt es zwei Kollegen, die möchten gerne ihren eigenen Marktwert und Bekanntheitsgrad steigern, indem sie als investigative Journalisten arbeiten. In der Redaktion gibt es aber auch heftigen Wettbewerb. Es gibt, das kennt jeder Journalist, Kollegen, die mit ihren Ellbogen arbeiten. Und man muss dann gelegentlich auch in der Redaktion Vorgesetzte überzeugen, dass man selber die besseren Ideen hat. Und da fängt es dann schon an, dass man eine Geschichte in der Redaktionskonferenz verkaufen muss letztendlich. Und dass man die Kollegen überzeugen muss, dass das die nächste Seite-3-Geschichte ist und nicht die Geschichte, die der Kollege anbietet. Und da sind sie mittendrin in diesen eigeninteressierten Verhaltensmustern, die dann auch dazu führen, dass Geschichten aufgebauscht werden und dass man da und dort ein kleines bisschen mogelt und seine Quellen nicht benennt. Also zum Beispiel Pressemeldungen nutzt und dann hinterher seinen eigenen Namen drunter schreibt. Und das sind eben so Verhaltensmuster, die tagtäglich in der Redaktion vorkommen. In letzter Zeit wird das etwas mehr thematisiert. Und da, glaube ich, haben wir ein Stück weit schon Pionierarbeit geleistet.
Ja, und das heißt ja auch, wenn ich eine Geschichte erstmal verkaufen muss als Journalistin in einer Konferenz, dann habe ich eben andere Kriterien, als wenn ich mir überlege, wie relevant, wie aktuell ist jetzt dieses Thema, wie bringe ich es in eine Form?
Ja, also genau darauf kam es uns an, zu zeigen, dass Wettbewerb, wie wir ihn selbstverständlich auch in Redaktionen haben, Wettbewerb um Publika, aber Wettbewerb auch um Ansehen gegenüber eigenen Kolleginnen und Kollegen, dazu führt, dass man sich anders verhält, als wenn man nur im hehren öffentlichen Interesse bewerten würde, wie gehe ich denn jetzt mit dem Thema um? Also gerade jetzt auch bei Epidemien oder sowas ist die Neigung, dann Themen aufzubauschen und sich wichtig zu haben, natürlich irgendwo immer auch ein Moment. Man kann es immer rational rechtfertigen, ja, könnte ja sein, dass Ebola gefährlich wird und wir müssen die Leute rechtzeitig warnen, aber wenn man genau hinschaut, dann ist vielleicht auch beim Aufbauschen von Ebola ein Stück weit mit im Spiel, dass man eben Auflage machen möchte, dass man Klicks erzielen möchte, dass man höhere Quoten haben möchte im Fernsehen als die Konkurrenz. Und da verselbstständigt sich dann Journalismus schon zu einem guten Stück und leistet nicht mehr das, was er eigentlich im Interesse der Allgemeinheit leisten sollte und was Journalisten und Verleger und Medienmanager natürlich in ihren Sonntagsreden dann auch immer beschwören.
Und da sind wir schon bei dem nächsten ökonomischen Stichwort, Professor Stefan Russmohl, nämlich die Aufmerksamkeitsökonomie. Sie sagen, Journalisten leben, arbeiten unter den Bedingungen einer Aufmerksamkeitsökonomie. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist ein Begriff, den ich im Wesentlichen einem österreichischen Sozialforscher, dem Georg Frank, aber es gibt auch Amerikaner, die damit arbeiten, zu verdanken habe, den ich von dort auch übernommen habe. Und der einfach sagen möchte, dass wir in unseren westlichen Gesellschaften einen Grad von materieller Sättigung erreicht haben, wo es für viele Menschen, für viele, bei Weitem nicht für alle, aber für viele Menschen, wichtiger geworden ist, öffentlich Aufmerksamkeit zu erzielen, öffentlich Streicheleinheiten zu bekommen, als materiell noch ein paar Euro mehr zu verdienen. Und Frank und andere Sozialforscher haben dann eben diesen Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie geschaffen, wo es eigentlich eben wirklich darum geht, mehr und möglichst positive öffentliche Aufmerksamkeit auf die eigenen Mühlen zu lenken, wobei das dann sicherlich auch sich an bestimmten Stellen wieder materiell auszahlt. Weil wenn ich natürlich ein bekannter Fußballstar bin, dann kann ich auch mehr Geld fordern. Also es ist schon ein sehr klarer Bezug zwischen der Aufmerksamkeitsökonomie und der traditionellen Ökonomie da, sonst würden auch nicht Konzerne Milliardenbeträge in Werbung investieren und in Öffentlichkeitsarbeit sicherlich keine Milliarden, aber doch hohe Summen. Das alles ist Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit und die ist einfach in unseren hochentwickelten Gesellschaften sehr, sehr wichtig geworden.
Sie sagen aber, Stefan Rusmohl, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie den Journalismus schlecht macht, die journalistische Landschaft verändert, um das mal ganz platt zu sagen.
Schlecht macht vielleicht nicht immer und nicht nur, weil Konkurrenz ja auch das Geschäft in vielerlei Hinsicht belebt. Aber ich habe natürlich in meiner Arbeit als Forscher doch sehr stark darauf geguckt, ja, was hat das denn für Folgen, wenn Journalisten und nicht nur Journalisten, sondern eben auch die Zulieferanten, die Informanten, die PR-Profis in allererster Linie um Aufmerksamkeit konkurrieren, dann entsteht schon so etwas wie eine Deformation professionell und es entstehen eine ganze Reihe von negativen Folgewirkungen, die jeder von uns tagtäglich erlebt, weil wir ja alle letztendlich, was wir von der Welt wissen, wissen wir über die Medien. Und insofern sind wir ihnen auch ausgeliefert. Die Medien können in solch einem Konkurrenz um Aufmerksamkeit einfach nicht ja, so objektiv, so fair, so ausgeglichen, so ausbalanciert berichten, wie das in einem naiv verstandenen öffentlichen Interesse wünschenswert wäre.
Sie betrachten uns Journalistinnen und Journalisten als einen Homo economicus, Professor Stefan Rusmohl. Jetzt ist es ja so, dass in der Verhaltensökonomie in letzter Zeit dieses Modell des Homo economicus sehr unter Beschuss geraten ist und viele verhaltensökonomische Experimente zeigen, dass Fairness zum Beispiel ein wichtiges Verhaltensmotiv ist, dass wenn wir interagieren, Entscheidungen treffen, dass wir uns wünschen, dass die fair sind und dass wir auch bereit sind, einen relativ hohen Preis dafür zu bezahlen, für faire, ausgeglichene Verhältnisse, wenn die anderen das auch tun. Wie ändert es Ihren Blick auf den Journalismus?
Ja, das ist eben das Spannende, das ist jetzt sozusagen der fortgeschrittene Ökonomenblick auf den Journalismus. Und da sind wir jetzt mittendrin, uns genauer anzugucken, was haben denn Verhaltensökonomen generell herausgefunden über menschliche Verhaltensweisen, über professionelle Verhaltensweisen. Und wir versuchen das jetzt auf den Journalismus Schritt für Schritt anzuwenden. Und das verändert natürlich dann nochmal radikal den Blick, weil sie plötzlich an vielen Stellen merken, hoppla, Menschen und damit auch Journalisten, auch PR-Leute, Leute, die im Medienbetrieb drin sind, verhalten sich gar nicht so rational, wie wir zunächst angenommen haben, sondern an manchen Stellen auch berechenbar irrational und das erweitert dann nochmal den Blick. Nur bitte jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also ich bestehe immer noch darauf, dass die erste Runde, wo wir einfach mit der herkömmlichen ökonomischen Sichtweise an den Journalismus rangegangen sind, eine Fülle von Einsichten befördert hat, die sehr dazu beitragen, den Medienbetrieb, den Journalismus, den Redaktionsalltag besser zu verstehen, als wenn man mit der Annahme rangeht, alle Journalisten sind nur im öffentlichen Interesse tätig und sind sozusagen schlechthin die Gutmenschen auf der Welt. Diese Annahme funktioniert eben nicht. Das haben wir im ersten Schritt mit dem Homo economicus nachweisen wollen, wohlwissend, dass das eine Provokation ist. Und gut, die Provokation ist, glaube ich, nie so richtig angekommen, soll heißen, die Journalisten haben einfach da gar nicht drauf reagiert, sondern schwamm drüber, das wollen wir nicht wissen. Und so ähnlich haben auch meine Fachkollegen drauf reagiert. Für die ist Ökonomik auch immer noch irgend so neoliberaler Quatsch, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen müssen.
Für Sie aber eine Forschungsmethode der Wahl sozusagen.
Also für mich die Forschungsmethode der Wahl, weil ich einfach das Gefühl hatte, das eröffnet neue Einsichten, wenn man es systematisch macht. Und ich glaube, das haben wir in diesem Buch 2005 vom Homo Oeconomicus auch zeigen können. Und jetzt sind wir eben mittendrin, mithilfe der Verhaltensökonomie, Dingen nachzuspüren, die so vom traditionellen Homo Oeconomicus her gedacht nicht vorgesehen sind. Also zum Beispiel Overconfidence wäre ein Stichwort, dass man zu viel Vertrauen in sich selbst haben kann. Beispiele. Es gibt immer wieder seitens Betroffener, seitens der Publika Beschwerden über bestimmte Formen der Medienberichterstattung. Manchmal sind die auch berechtigt. Und die meisten Chefredakteure denken, sie hätten genug Zeit, solchen Beschwerden gründlich nachzugehen und möchten deshalb neben sich um Gottes Willen keinen Ombudsmann haben, der eigentlich dafür zuständig sein sollte, dass Beschwerdeführer einen verlässlichen Ansprechpartner in einem Medienbetrieb, in einem Medienunternehmen haben, dass dieser Ansprechpartner der Beschwerde gründlich nachgeht, gegebenenfalls dafür sorgt, dass das, was schiefgelaufen ist, korrigiert wird und der auf irgendwie einfach auch als vertrauensbildende Maßnahme sozusagen für das Publikum da ist. In Zeitungen wie der New York Times, weltberühmt, oder aber auch in kleinen Regionalblättern wie etwa der Mainpost, spielen diese Ombudsleute eine ganz wichtige, aktive Rolle. Sie haben in der Regel so einmal pro Woche oder alle 14 Tage eine Kolumne, wo sie sich öffentlich mit der eigenen redaktionellen Arbeit auseinandersetzen. Und auf die Art und Weise kann man, wenn man das regelmäßig mitverfolgt, auch ganz viel über den Medienbetrieb lernen. Und dieses Lernen ist dann sowohl auf der Seite des Publikums möglich, als auch auf der Seite der Redaktion und der Journalisten. Und deshalb bin ich selber davon überzeugt, dass Ombudsleute ja mit die billigste und zugleich die effektivste Möglichkeit darstellen, mehr Glaubwürdigkeit im Journalismus zu befördern, aber mehr Glaubwürdigkeit, indem man sich auch kritisch mit den eigenen Fehlern auseinandersetzt. Und das tun Journalisten so gut wie nie sonst.
Fehlerkultur. Das Stichwort billig ist gefallen. Der Preis des Kostenlosen, das ist auch ein großes Forschungsthema von Ihnen, Stefan Rußmullen. Eine der großen Veränderungen in der Medienlandschaft ist ja, dass im Internet, aber zum Beispiel in der Schweiz auch auf Papier, immer mehr Inhalte kostenlos angeboten werden. Und das ändert die Medienlandschaft dramatisch. Und Sie sagen, wir haben den Preis des Kostenlosen viel zu wenig im Blick. Warum?
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel, wo die Verhaltensökonomie ins Spiel kommt, weil sie eben darauf aufmerksam macht. Da ist sie dann allerdings nahe an der alten, traditionellen Ökonomie dran, dass es natürlich nichts auf der Welt wirklich kostenlos gibt, sondern alles seinen Preis hat. Und wenn wir kostenlos Journalismus haben wollen, dann zahlen wir entweder mit unserer Zeit oder mit unseren Daten, mit letzteren inzwischen noch mehr wahrscheinlich als mit der Zeit, die wir opfern. Und wir zahlen vor allem insofern, als an vielen Orten uns eben keine hochwertige journalistische Qualität mehr geboten wird, weil die eben mehr kosten würde, als die Verlage noch Geld haben, um Redaktionen zu finanzieren. Also die sind in einer ausgesprochen schwierigen Lage inzwischen, weil sie sich früher sehr komfortabel über Werbeerlöse finanzieren konnten und die brechen jetzt sukzessive weg, weil man online zielgruppengerechter werben kann, indem man zu Facebook oder zu Suchmaschinen wie Google geht und dort wird inzwischen ganz stark abkassiert, soll heißen, auf der Seite der Medienunternehmen die eigene Redaktion unterhalten, um guten Journalismus zu produzieren. Da fehlt inzwischen das Geld, das bei Google und Facebook landet, um es zuzuspitzen. Es fehlt aber auch, weil die Redaktionen schrumpfen, weil die Werbung das alles nicht mehr finanziert und weil auch die Kunden, sprich wir alle, erwarten, dass wir das einfach gratis zu kriegen haben, statt brav unser Abo zu bezahlen oder am Zeitungsstand unsere Zeitung oder unsere Zeitschrift zu kaufen. Da brechen also dann auch diese Erlöse, die früher direkt bezahlt worden sind, weg. Insofern hat diese Erwartung, dass alles gratis geliefert werden sollte, einfach ganz negative Folgen auf die Qualität des Journalismus, der geliefert werden kann.
Und damit verschiebt sich ja auch gleichzeitig, monieren Sie immer wieder, das Verhältnis zwischen Journalismus und PR. Dass wir also als Mediennutzer und Nutzerinnen immer mehr PR-Inhalte vorgesetzt bekommen. Manchmal merken wir es und sehr oft merken wir es auch nicht.
Also das hat sich wirklich dramatisch verschoben. Zum einen einfach zahlenmäßig, wenn Sie in die USA gucken. Vor 30 Jahren oder so kam da noch auf einen Journalist ungefähr ein Öffentlichkeitsarbeiter. Heute sind es 4 bis 5 Öffentlichkeitsarbeiter auf einen Journalisten. Und da muss man sich dann einfach klar machen, dass die einfach die Redaktionen mit Pressemeldungen bombardieren und hoffen, dass diese Pressemeldungen gedruckt oder gesendet, jedenfalls weiterverbreitet werden. Und solche Pressemeldungen, in der Regel stimmt das ja, was drinsteht, aber es ist eben möglicherweise nur die Hälfte der Wahrheit. Und früher hat man dann erwartet, dass in der Redaktion Journalisten sitzen, die die andere Hälfte der Wahrheit rausfinden. Und heute sitzen in der Redaktion in der Regel nur noch sehr viel weniger Journalisten und die haben nicht mehr genügend Recherchekapazität. Und insofern ist Journalismus immer mehr PR-abhängig geworden, PR-gesteuert. Und das, denke ich, hat auch sehr zu den langfristigen Glaubwürdigkeitsverlusten, die wir haben, beigetragen. Das ist lange Zeit unter der Decke gelaufen, aber jetzt in den letzten 1-2 Jahren doch auch öffentlich mehr und mehr ein Thema geworden.
Wir reden über Journalismus und Ökonomie. Professor Stefan Rusmohl, Sie sind auch der Gründer und Leiter des European Journalism Observatory. Sie haben also auch den internationalen Journalismus und besonders den osteuropäischen Journalismus intensiv im Blick. Wenn wir über Ökonomie und Medien reden, dann gehört hierher natürlich unbedingt die Frage, wem gehören die Medien? Und da sehen Sie viele unsichtbare Medienbarone im Hintergrund. Auch bei uns in Deutschland?
Ja, das wird zunehmend auch in westlichen Ländern ein Problem. Und das hat genau mit dieser nicht mehr vorhandenen Profitabilität traditioneller Medien zu tun. Also früher konnten Sie als Verleger einfach Geld scheffeln und sie haben eigentlich ohne viel Zutun Geld gescheffelt. Es war über Jahre, Jahrzehnte hinweg so, dass außer Spielcasinos nichts rentabler war, als eine Zeitung zu besitzen. Und das hat zwar auf der einen Seite so verteilungspolitisch gewisse Probleme aufgeworfen, aber auf der anderen Seite auch dazu geführt, dass die Redaktionen im Grunde genommen sehr großen Freiraum hatten, tun und lassen durften, was sie wollten. Denn die Medienunternehmer wollten in allererster Linie Geld verdienen. Wenn sie aber kein Geld mehr verdienen können und in der Situation sind heute zunehmend vor allem Printhäuser, traditionelle Medien, ja, aus welchem Grund möchten Sie dann Eigentümer eines Medienunternehmens sein? Natürlich nur, um die Medienmacht, die Sie haben, auszuspielen, um politisch Einfluss zu nehmen, um für andere Unternehmen, die Ihnen möglicherweise gehören, Spielräume zu verschaffen. Und da sehe ich ein ganz großes Problem. Das war in Osteuropa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs relativ schnell ein Problem, dass dort Leute, die zum Teil noch aus dem alten Regime kamen, sich bereichert haben und sich Medien unter den Nagel gerissen haben, dann ihre Medienmacht ausgespielt haben. Aber das schwappt eben jetzt auch in den Westen rüber und es gibt, denke ich, zunehmend Medienunternehmer, die sich Medien unter den Nagel reißen, nicht mehr, weil sie damit hoffen, viel Geld zu verdienen, sondern weil sie damit Einfluss ausüben wollen.
Beispiel Schweiz könnte man da zum Beispiel sich anschauen.
In der Schweiz ist es sicherlich so, dass die Tatsache, dass zwei relativ wichtige Titel, die Weltwoche und auch die Basler Zeitung, inzwischen also zumindest von Leuten kontrolliert werden, die dem Populisten Blocher sehr, sehr nahe stehen. Das deutet genau in die Richtung. Und das befürchte ich, dass in Deutschland, wo wir das Problem bisher noch weniger sichtbar haben, aber ähnlich laufen könnte demnächst. Wenn ich mir anschaue, was ringsrum bereits passiert ist, dann spricht eine ganze Menge dafür, dass es in die Richtung geht und dass Berlusconi vielleicht nicht mehr nur ein Schreckgespenst Italiens ist, sondern sich auch anderswo kleinere und größere Berlusconis breit machen und auf die Politik Einfluss gewinnen in einer Weise, die Demokratien nicht sonderlich zuträglich ist.
Tja, und dazu passt dann ganz gut, dass Sie sagen, dass eigentlich solche Medienthemen viel zu wenig Thema in den Medien sind, solche Medienentwicklungen.
Ja, ich glaube im Rückblick, dass das wirklich der fundamentale Fehler des Journalismus und der Medien in den letzten 20 Jahren gewesen ist, dass man eben weiter über alles und jedes Bericht erstattet hat, nur nicht über sich selbst. Es gab eine ganz kurze Konjunktur des Medienjournalismus, so Ende der 90er Jahre. Und das wurde dann aber sehr schnell wieder abgewürgt, angeblich, weil es die Publika, die Leser, nicht interessiert hat. Das habe ich nie so ganz geglaubt. Ich glaube, es hatte sehr viel mehr damit zu tun, dass die Mächtigen in der Branche nicht selber Gegenstand von Medienberichterstattung werden wollten. Die haben sehr schnell an einigen Beispielen gemerkt, wie weh das tut, wenn man am Pranger steht öffentlich. Und das hat ihnen nicht gefallen und dann haben sie die Reißleine gezogen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo dann die Verhaltensökonomie wunderbar reinspielt, weil etwas, was ökonomisch, betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre, um Glaubwürdigkeit zu erhalten, nämlich die Leute, also vor allem die, von denen man Geld haben möchte, gründlich über Medien, über Journalismus zu informieren, damit sie weiterhin zahlungsbereit sind und den Unterschied wissen zwischen einer Gratiszeitung und einer Zeit oder einer Frankfurter Allgemeinen oder einer Süddeutschen. Wenn man dafür kein Gefühl hat, wenn man nicht weiß, was an Leistung hinter einer Süddeutschen oder einer Zeit steckt, dann greift man eben zur Gratiszeitung oder informiert sich über Facebook. Woher sollen es die Leute denn wissen, wenn sie es nicht aus den Medien wissen oder wenn sie es nicht in der Schule beigebracht kriegen?
Tja, Professor Stefan Rußmull, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte.
Das war eine Extra-Ausgabe des Funkkollegs Wirtschaft, heute mit Regina Oehler. Und wenn Sie Lust haben, Verhaltensökonomie aus erster Hand kennenzulernen, dann empfehle ich Ihnen das Funkkolleg-Experiment, entwickelt von Ökonomen der Goethe-Universität Frankfurt. Sie können mitspielen und gewinnen. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und dort finden Sie auch alle Sendungen zum Nachhören.